SRF 2 Kultur.
Das ist Reflexe auf SRF 2 Kultur, heute mit Michael Luisier und einem Gespräch mit dem österreichischen Autor Wolf Haas. Wolf Haas' Bücher sind Kult, sowohl seine beiden Romane wie auch seine mittlerweile 8 Brenner-Krimis. Die Brenner-Krimis erzählen vom Grazer Privatermittler Simon Brenner, einem etwas schrulligen Ex-Polizisten, einem ziel- und oft auch beschäftigungslosen Einzelgänger, von dem man alles erwarten würde, außer dass er heiratet. Genau das tut er nun im neuen Fall, und das ist auch von Anfang an klar, denn der neue Brenner-Krimi heißt Brennerova. Kult sind Wolf Haas' Bücher aber nicht wegen ihrer Inhalte, Kult sind sie wegen der Sprache. Und die Sprache ist auch das, was Wolf Haas am meisten daran interessiert. Für die Brenner-Serie, die es seit 1996 gibt, hat er denn auch eine ganz eigene und einzigartige Sprache entwickelt. Hören wir, wie das im Fall des neuesten Brenner-Krimis klingt. Hier ist der Anfang aus Brennerova, es liest Wolf Haas.
Früher hat man gesagt, die Russinnen, die sind groß und muskulös wie Hammerwerfer, die arbeiten beim Straßenbau und unter den Achseln haben sie so viele Haare, dass sich noch ein Toupet für ihren Mann ausgehen würde und ein zweites für den ersten Parteisekretär. Da hat man gesagt, Russinnen sind Mannweiber und wenn sie ihren Diskus werfen, musst du in Deckung gehen, weil Kraft wie ein Traktor aus Minsk oder einer aus Krasnodar oder sogar ein Kirowetz aus Leningrad. Dann hat es auf einmal geheißen, die Russinnen, das sind die dünnsten Fotomodelle, die teuersten Nutten. Da musst du als Mann schon ein Hochhaus haben, damit sich so eine überhaupt von dir scheiden lässt. Am besten mit einem Privatzoo, weil Beine wie eine Giraffe, Taille wie eine Wespe, Augen wie die Biene Meier. Darüber hat der Nikolaus nachgedacht, während er im Computer die Damen durchgeschaut hat, die einen österreichischen Mann zum Heiraten gesucht haben. Wo liegt da die Wahrheit, punkto Russinnen, und gibt es überhaupt eine Wahrheit, quasi Philosophie? Aber interessant. Da war keine einzige Traktorfahrerin dabei, sondern der Nikolaus hätte fast jede genommen, so gut waren die in Schuss. Geschrieben hat er natürlich nie einer, er war ja nicht blöd. Obwohl sicher auch Anständige darunter waren, aber man weiß es ja nicht im Vorhinein. Und bevor du zweimal schaust, bist du irgendwo hineingeraten, Verwicklungen und alles, liest man immer wieder, dass die zuerst recht nett sind, brieflich und alles, da verliebst du dich schon rein brieflich, und dann soll es zum ersten Treffen kommen, und im letzten Moment tauchen sie nicht auf, weil kein Geld für die Reise. Jetzt ich schick dir das Geld für die Reise. Dann freust du dich, dass sie endlich kommt, du bist schon seit Wochen verliebt in sie, womöglich länger, als du je in eine echte Frau verliebt warst, du zählst die Tage, bis deine Olga endlich kommt, deine Natascha, deine Ivana, du fährst zum Flughafen und wer ist nicht da? Die Olga, die Natascha, die Ivana, vollkommen egal, wenn eine nicht da ist, kann sie heißen, wie sie will, eine nicht da Frau braucht überhaupt keinen Namen. Hört man immer wieder, dass so ein armer Depp umsonst auf die Dame gewartet hat, der er das Fahrgeld geschickt hat und womöglich noch Proviantgeld für unterwegs und drückt ihr am Flughafen nach der Sicherheitskontrolle noch ein Wasser aus dem Automaten. Dann enttäuscht heim und dort eine Nachricht, leider die Tante krank geworden. Kein Geld fürs Krankenhaus und siehst du, weil der Nikolaus nicht blöd war, hat er nicht geschrieben, das war komplett ausgeschlossen.
Der Anfang aus Brennerova, des neuesten Brenner-Krimis von Wolf Haas, gelesen vom Autor selbst. Der neue Brenner spielt im Wiener Rotlichtmilieu. Brenner, der sich in diesem Ausschnitt vorsichtshalber Nikolaus nennt, lernt tatsächlich übers Internet eine russische Frau kennen, Nadeshda. Und die wiederum ist auf der Suche nach ihrer Schwester, die sie in einem Wiener Bordell vermutet. Brenner kann nicht widerstehen, weder der Frau, die er heiratet, noch ihrer Bitte, ihr zu helfen. Und so beginnt der neue Fall. Und natürlich gerät er dabei sofort in Gefahr, die darin besteht, dass in der Wiener Unterwelt gelegentlich mal den Leuten die Hände abgehackt werden. Haas'sche Absurdität. Ich habe letzte Woche am Rande der Frankfurter Buchmesse Wolf Haas getroffen und mich mit ihm über seinen neuesten Roman unterhalten. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ob die Idee, dass Brenner heiratet, die Initialzündung zum Roman gewesen sei.
Na, dass er heiratet, ist für mich tatsächlich auch das Undenkbare schlechthin immer gewesen.
die Initialzündung war aber etwas anders. Ich wollte meinen Computer endlich einmal aufräumen und habe die ganzen alten Dateien, Überreste, Sachen, die man rausgeschnitten hat, und auch die Originalmanuskripte meiner früheren Bücher habe ich alle in einen Ordner reingeschmissen, und den Ordner habe ich irgendwie benennen müssen und habe ihn Brennerober genannt. Und in dem, also es war sozusagen im Moment des Abschieds von dem ganzen Brennerzeugs und ohne jede Absicht was zu schreiben, lese ich diesen Namen des Ordners und denke mir, verdammt, das wäre doch ein guter Titel für einen neuen Brennerroman. So ist es losgegangen.
Mussten Sie die Figur irgendwie verändern oder mussten Sie dir andere Charaktere geben, dass der plötzlich heiratet? Weil mit Frauen kam eigentlich nie so viel vor bisher.
Ja, außer in Nebensätzen, wo andauernd jemand erwähnt wird aus früheren Tagen, wo man das Gefühl hat, wenn man die mal alle zusammenrechnen würde, würden mehr Frauen als Österreich Einwohner hat zusammenkommen. Aber die haben natürlich keine Rolle in den Büchern gespielt. Mein Tabubruch war komischerweise am Anfang ein anderer. Und zwar habe ich ursprünglich schon große Probleme gehabt, den Brenner mit einem Handy auszustatten. Also die Wirklichkeit überrollt einen ja beim Schreiben einer Serie. In meinem zweiten Brenner-Roman habe ich mich noch drüber lustig gemacht über einen Typen, der wurde als Angeber charakterisiert, weil er ein Handy hatte. Ja. Also so schnell entwickelt sich die Zeit. Und das Handy hat überhaupt das Krimi-Schreiben extrem verändert, weil man nicht mehr behaupten kann, irgendwer ist irgendwo und es fehlt ihm eine entscheidende Information. Wir wissen andauernd alles und sind immer erreichbar und so weiter. Aber das habe ich halt, irgendwann musste ich das machen, dass er ein Handy benutzt. Und diesmal dachte ich mir, dass er einen Computer verwendet, ist für mich auch etwas, was unmöglich ist für einen Brenner. Und es ist aber auch lächerlich, das zu behaupten, dass er es nicht tut. Und da habe ich die Flucht nach vorn angetreten und mir gedacht, wenn er schon vor einem Computer sitzt, dann muss es so eine Art Dating-Plattform sein, damit es wieder ein bisschen brennermäßig wird. Und dadurch ist er in diese amorösen Verwicklungen dann reingekommen.
So richtig ein Brenner für mich wird es in dem Moment, wo diese Szene mit den Händen ist. Also eigentlich eine ganz absurde Situation, dass da Hände abgehackt werden und die werden dann wieder angenäht, aber falsch. Und dass das eine Frau merkt, dass es falsch ist anhand der Tattoos, der Schriften, also Kyrillisch und Griechisch Schrift. Wie viel Spaß macht es, so Szenen zu erfinden?
Ja, komischerweise wird in jedem meiner Romane irgendwem einmal was amputiert. Der Brenner hat ja auch schon verschiedene Körperteile verloren, die ihm dann wieder, Gott sei Dank, auch wieder angenäht wurden. Also es geht auch immer wieder gut aus. Aber für mich hat es eigentlich in meinen Büchern nichts blutrünstig Grausames, weil es so überdreht ist, dass man eher so eine Gewalt, wie man es aus Zeichentrickfilmen kennt, dass man das Gefühl hat, die Katze wird zwar platt gewalzt, aber sie steht dann gleich wieder auf.
Aber diese Absurdität, die das hat, das gibt ja auch, das macht sie ja dann auch lustig, ja. Letztlich. Ne?
Naja, mir ging es ja vor allem um diesen Satz, den der Mensch tätowiert hat, der eben durch das Abhacken amputiert wurde. Und bei mir werden ja die Sätze auch immer amputiert. Das heißt, es fehlen oft Verben und Satzteile. Das war ja am Anfang das Auffälligste an meinen Büchern. Und diese Analogie hat mir einfach gefallen, dass sich jemand was auf den Körper schreibt. Aber auch so einen sauberen Satz kann man zerstören.
Das ist jetzt der zweite Brenner, nachdem Sie mal aufgehört haben mit diesen Brennerbüchern. Haben Sie es bereut, dass Sie das wieder machen, oder ist das gut, dass das so gekommen ist?
Beendet habe ich die Serie ja, weil es mir irgendwie zu viel geworden ist. Ich fand auch den Erfolg dann nicht mehr so hilfreich, weil ich das Gefühl hatte, dass mir mein Brennerschreiben so ein bisschen weggenommen worden ist, dadurch, dass mir alle Leute was über den Brenner erzählt haben. Darum habe ich die Serie beendet. Und 6 Jahre später hat mich niemand mehr angeredet auf den Brenner, er war weg aus meinem Leben, und dadurch hat er aber dann wieder mir gehört und es war wieder möglich, in Ruhe einen Brenner-Roman zu schreiben. Das habe ich keine Sekunde bereut. Also ich hätte es ja nicht getan, wenn es mir nicht Spaß gemacht hätte.
Also der Bruch ist im Prinzip wegen des Erfolges gewesen.
Ja, für mich war es schon so, dass es begonnen hat, gegen extreme Widerstände diesen Brenner zu veröffentlichen. Das ist ja wirklich schwer gewesen, dafür einen Verlag zu finden. Und am Anfang haben mich dann auch noch ziemlich viele Leute einfach für wen gehalten, der nicht weiß, wie man schreibt oder der halt viele Stilblüten und Fehler drinnen hat, bis sich dann doch mal herumgesprochen hat, dass es vielleicht Absicht und mit humorvoller Absicht verbunden ist. Und das war eigentlich komisch, weil ich mich sozusagen daran gewöhnt hatte, gegen den Gegenwind anzurennen. Und plötzlich hat sich der Gegenwind in Rückenwind gedreht. Und das ist zwar irgendwie bequemer, aber der Spaß ist auch ein bisschen weg aus der Sache. Und jetzt, für mich sind diese zwei Romane, die ich seit der Beendigung der Serie geschrieben habe, sowas wie illegitime Kinder, die ich mir erlaube und die auch ein bisschen anders sind von meinem Gefühl her. Darum fangen sie auch nicht mehr mit meinem bekannt gewordenen Anfangssatz, jetzt ist schon wieder was passiert, an, sondern mit neuen Anfangssätzen.
Womit sie auch immer die Kritik in Verlegenheit bringen, weil die fangen auch immer mit dem Satz an.
Ich weiß, ja.
Wie hat sich diese Figur oder haben sich die Brenner verändert für Sie? Ist für mich ein bisschen feiner geworden.
Ich glaube, dass ich am Anfang bei den ersten beiden Büchern überhaupt nur an der Sprache interessiert war. Mich hat das so gereizt, ein Buch in diesem verbotenen Tonfall zu erzählen, dass mir hat eigentlich das Format Krimi gereicht, um sozusagen eine Handlung zu haben, um diese Sprache zu zelebrieren. Aber mit der Zeit wäre das einfach zu wenig. Man kann nicht einfach diese Erfindung immer wieder reproduzieren, ohne dass es zu einer Masche wird. Und deshalb habe ich das ein bisschen reduziert. Es ist zwar dieselbe Sprache, aber so ein bisschen weniger ist der Autor jetzt mit dieser Sprache selbst zufrieden sozusagen. Und wir sind jetzt die Personen, um die es geht und die Handlung, die sich entwickelt, glaube ich, viel wichtiger als früher. Also ich glaube eigentlich, dass es jetzt in einem besseren Gleichgewicht ist. Mich interessieren grundsätzlich nur Bücher, die formal interessant sind. Aber die letzten beiden Brenner-Romane sind, glaube ich, auch inhaltlich interessanter als die ersten.
Die Ich-Figur bekommt auch mehr Konturen, denke ich. Die Kommentare werden tiefer.
Das war für mich sowieso immer das Schwierigste, wie ich den eigentlich selbst sehe, diesen Erzähler.
Ja.
Bei jedem Buch musste ich mich da wieder so eingrooven, erst mit der Zeit beim Schreiben, weil nie ganz klar ist, wie blöd oder wie klug ist der. Der ist ja blöd und klug zugleich. Und er wäre ganz langweilig, wenn er nur ein reaktionärer Dummkopf wäre, denn dann ist es einfach das satirische Vorführen eines blöden Menschen, das hätte mich nicht interessiert. Ich wollte, dass der schon auch irgendwie ein guter Typ ist, obwohl er oft unmögliche Sachen sagt. Also es freut mich, wenn Sie das so empfinden, dass er jetzt manchmal auch sich ein bisschen verbessert hat.
Wolf Haas über seinen neuen Roman. Hören wir doch noch einen weiteren Ausschnitt aus dem Roman, wo eine andere Frau eine Rolle spielt. Der Ausschnitt beginnt in dem Moment, wo Brenner gerade mal wieder einen Kampf gegen seinen Computer verloren hat.
Das hat ihn so geärgert, dass er spazieren gegangen ist. Und dann natürlich Realitätsschock doppelt und dreifach. Das ist ihm schon ein bisschen wie die Strafe vorgekommen für seine Russinnen. Weil manchmal geht es wirklich verflucht blöd her. Pass auf, ausgerechnet bei diesem Spaziergang ist ihm die Hertha begegnet. Zum ersten Mal seit einem halben Jahr. Aber da möchte man schon auch fast an das Unbewusste glauben. Sonst ist der Brenner immer extra einen Umweg gegangen, nur weil er gewusst hat, hier geht die Hertha einmal pro Tag zu ihrer Vollkornbäckerei und lieber nicht das geringste Risiko eingehen und heute ein einziges Mal unvorsichtig und schon kommt die Hertha daher. Sie ist aber genauso erschrocken wie er. Das hat man daran erkannt, dass sie in dem Moment, wo sie den Brenner gesehen hat, von einer gewaltigen Sturmböe abgebremst und an die äußerste Gehsteigkante versetzt worden ist. Gleichzeitig hat der Brenner sich an die Hausmauer gedrückt, damit er in größtmöglichem Abstand an ihr vorbeikommt. Und ob du es glaubst oder nicht, genau an der Stelle, wo sich ihre Wege gekreuzt hätten, wo sie gerade grußlos aneinander vorbeigegangen wären, wenn sie nicht vor Schreck abgebremst und die Richtung geändert hätten, ist jetzt zwischen ihnen etwas vom Hausdach heruntergefallen. Von den Häusern fällt ja andauernd etwas herunter. Im Grunde ist es ein Wunder, dass nicht viel öfter wer erschlagen wird. Dem einen fällt ein Glas vom Balkon oder eine Bierflasche, dem anderen fällt das Telefon aus der einen Hand und das Grillbesteck aus der anderen, dem nächsten weht es den Sonnenschirm übers Geländer und den Dachdeckern kommt eben auch manchmal das Werkzeug aus, wenn sie sich zu sehr auf das Vorführen ihrer nackten Oberkörper konzentrieren. Durch die Detonation der Blechschere vor seinen Füßen war der Brenner wieder nicht mehr hundertprozentig sicher, ob die Person auf der anderen Seite des Blechscherenkraters wirklich die Hertha war. Womöglich hat sie gar nicht wegen ihm abgebremst, sondern eben, weil sie die Blechschere schon heruntersausen gesehen hat oder nicht einmal gesehen, nur gespürt. Und du darfst eines nicht vergessen. Die Hertha hat sich in dem halben Jahr wahnsinnig verändert. Keine Brille, Fahrradhelm nicht mehr am Kopf festgeschraubt, Haare nicht mehr gefärbt und trotzdem viel jünger ausgesehen als vorher. Aber das kann nicht nur am Äußeren gelegen sein, sondern von der ganzen Ding her eine andere Person. Die griesgrämige Lehrerin ist förmlich aus der Hertha entwichen, Dämon nichts dagegen. Und an ihrer Stelle ist da eine gestanden, wo man sagen muss, Russinnen schön und gut, aber die einheimischen Weiber auch nicht zu verachten. Diese Gedanken sind dem Brenner durch das Hirn geschossen, nachdem die Blechschere vor seinen Füßen in den Gehsteig eingeschlagen ist, als müsste sie der Erde persönlich den Blinddarm herausschneiden. Das war so knapp, dass er später immer zur Hertha gesagt hat, sie hat ihm das Leben gerettet, aber die Hertha hat das nicht gelten lassen, sondern genau umgekehrt, der Brenner ihr das Leben gerettet. So weit, dass sie miteinander geredet haben, waren sie aber noch lange nicht. Sie haben sich ja immer noch angestarrt, als hätte ihnen wer den Stecker herausgezogen, weil das Wissen, dass du nur einen Schritt von deiner letzten Sekunde entfernt warst, macht dich irgendwie ratlos. In dem Moment, wo der Brenner die Hertha trotz ihrer gewaltigen Veränderung mit letzter Sicherheit identifiziert hat, ist der prächtig tätowierte Dachdecker halbnackt aus der Tür gestürmt und hat die Teile, in die sein Mordwerkzeug zerbrochen ist, im Laufschritt eingesammelt. »Schauen Sie einmal genau an«, hat der Brenner das Muskelbilderbuch angeschrien. Er hat sich selber gefragt, warum er gerade das sagt. Er hätte auch ganz was anderes sagen können, aber nein, gesagt hat er, »schauen Sie einmal genau an«. »Tut leid«, war die schwachsinnige Antwort vom Dachdecker, aber ehrlich gesagt, was will man schon Sinnvolles sagen zu einem, den man aus Versehen fast umgelegt hat? »Tut leid«, hat die Hertha angefressen wiederholt, und dem Brenner hätte es nicht gewundert, wenn sie dem gebückten Spengler, während er seine Blechschere eingesammelt hat, einen Arschtritt gegeben hätte, rein vom Blick her. Sie hat eine wahnsinnige Wut im Blick gehabt. Da ist der Blechscherenattentäter jetzt seinerseits in die Brenner-Hertha-Schere geraten. Ja, was glaubst du, so schnell ist noch nie ein Dachdecker in der Haustür verschwunden. Der Brenner hat es immer noch nicht glauben können, wie positiv die Hertha sich verändert hat, seit sie ihn hinausgeworfen hat. So richtig fertig war er aber erst, wie sie zu ihm gesagt hat, wenn mich das Ding erschlagen hätte, wären Sie der letzte Mensch gewesen, der mich lebend gesehen hat. Er war fassungslos, dass die Hertha ihn sitzt.
Wolf Haas mit einem weiteren Ausschnitt aus Brennerova. Neben den Brenner-Krimis gibt es noch zwei weitere Wolf Haas-Romane, und zwar »Das Wetter vor 15 Jahren« und »Verteidigung der Missionarsstellung«. Aber ob nun Brenner oder sonstige Romane, die Konstruktion der Romane ist immer ähnlich. Nie wird eine Geschichte einfach so vermittelt, sondern immer ist da irgendeine Instanz dazwischen, die uns die Geschichte aus ihrer Sicht erzählt. Im zweiten Teil unseres Gesprächs geht es nun um genau das. Und ich frage Wolf Haas als erstes, warum er sich immer für solche Konstruktionen entscheidet.
Ich tue das nicht absichtlich. Also ich habe auch überhaupt keinen Ehrgeiz, etwas Raffiniertes zu machen. Und ich höre das auch nicht gern, wenn ich für das Raffinement sozusagen gelobt wird, weil ich das, glaubt mir zwar kein Mensch, ich möchte eigentlich ganz einfache Bücher schreiben und ich finde es auch einfach. Wenn man sich darauf einlässt, also die Leute, die irgendwie vielleicht ähnlich ticken wie ich und die meine Bücher mögen, die empfinden es auch als einfach. Aber man muss sozusagen über die ersten 5 Seiten durch, weil man so auf den Geschmack oder auf den Rhythmus kommen muss. Früher ging es mir immer so, da war ich in Österreich schon richtig bekannt und in Deutschland oder im Norden Deutschlands habe ich bei Lesungen immer wieder gehört, Jetzt verstehe ich erst, wie das gemeint ist, weil ich es vorgelesen habe. Also um diesen Rhythmus und eigentlich die Direktheit zu verstehen, die nur am Anfang so sperrig wirkt.
Es ist ja im Prinzip gesprochene Sprache, obwohl eine Kunstsprache, aber es ist eine gesprochene Kunstsprache.
Ja, das war mir einfach sowieso von vornherein das Wichtigste oder das, was mich interessiert hat dran, weil für mich als jemand, der mit Dialekt aufgewachsen ist, waren Bücher immer etwas schwer zu eroberndes, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist so in einer halben Fremdsprache eigentlich geschrieben. Und es geht mir manchmal heute noch so, dass ich mich wundere, warum man, wenn man redet, so frisch und normal Dinge sagen kann und warum es dann in Büchern so erstarren muss.
Wenn Sie schreiben, lesen Sie laut, reden Sie laut beim Schreiben oder ist es so ein innerer Sound, den Sie da haben?
Ich lese nie laut. Ich habe das in mir, diese Stimme einfach. Ich höre sie irgendwie schon. Aber es hat viel auch mit dem Tippgefühl bei mir zu tun. Und ich glaube sogar, dass ich auf dieses Thema des Händeabhackens auch gekommen bin über das Tippen. Weil es ist ja so interessant, als jemand, der schreibt, dass man immer so seine geistigen Vorgänge sozusagen über die Hände in was Reales, das auch für andere nachvollziehbar ist, übersetzt. Und die erste Figur, die ich hatte im Roman, war ja so ein Rotlichtjournalist, wo ich mir dachte, dem werden zur Strafe die Hände abgehackt, weil er was Falsches geschrieben hat. Also diese archaische Bestrafung, so ist das losgegangen. Aber die Tastatur und so, dieses schnelle Tippen, das ist für mich so fast ein körperliches Wohlgefühl. Also man soll es nicht übertreiben, aber ich komme mir so, glaube ich, ein bisschen vor, als würde ich an einem Klavier oder sowas sitzen.
Wie wichtig ist das für Sie, dass es Computer gibt, dass Sie immer mal wieder das neu machen können?
Ich glaube, ohne Computer gäbe es keinen Brenner-Roman. Weil man am Computer so leicht speichern kann und viel später mal schauen, was man daraus auswählt. Also ich schreibe immer viel mehr. Und ich kann dadurch viel unkontrollierter schreiben, wenn ich die Entscheidung auf später vertage. Also in einer Schreibmaschine hatte man immer das Gefühl schon der Langsamkeit durch dieses Einspannen des Papiers und dass man sich nicht vertippen wollte, sonst muss man wieder ein neues Blatt beginnen und so. Und beim Computer ist alles egal. Man haut einfach mal ein paar Seiten rein und wenn man eine Zeile daraus verwenden kann später, ist es schon gut.
Wie gehen Sie damit um, dass Sie jetzt ein Kultautor geworden sind? Ist das für Sie ein Hemmnis? Gibt das Druck, wenn Sie einen weiteren Brenner schreiben möchten? Oder können Sie das ausblenden?
Ich blende das total aus. Ich nehme auch an nichts teil oder ich beantworte nichts, was mich so als Erfolgsschriftsteller präsentieren möchte. Weil ich muss eigentlich immer vergessen, dass ich Schriftsteller bin, damit ich was schreiben kann.
Wie sehen Sie Ihre Position innerhalb der deutschen Literatur?
Ich glaube, ich habe einen ganz guten Trick gefunden, dass ich das ein bisschen außerhalb stehen kann. Am Anfang wurden meine Bücher gar nicht kritisiert, weil es in dieser Krimi-Reihe Rororo Thriller erschienen ist. Im Taschenbuch, das ist so ein bisschen, da kann man den Radarschirm so ein bisschen unterfliegen. Und auf einmal war ich bei den Lesern schon ganz bekannt und beliebt, als mich hinterher erst die Kritiker entdeckt haben. Und die haben dann so ein bisschen mich, glaube ich, auch deshalb über den grünen Klee gelobt, weil sie doch noch in letzter Sekunde meine Entdecker sein wollten.
Sie lesen am 29. Oktober und am 29. Dezember in der Schweiz, in Zürich, im Kaufleuten. Sie haben immer Full House eigentlich. Wie ist das für Sie, wenn Sie da auf der Bühne stehen und Ihre Texte so einem großen Publikum lesen? Macht das Spaß?
Ja, mir macht das natürlich einen Riesenspaß. Ich bin als Student selber ganz gern in Lesungen gegangen. In Salzburg, wo ich studiert habe, und da waren halt immer so 3 bis 5 Leute im Publikum. Und es ist natürlich schön, dass man das Gefühl hat, man ist nicht ein Pflichtprogramm oder ein Autor, der so ein bisschen dazugehört, damit man sich als Mitglied der Bildungsschicht fühlt, sondern dass die Leute das wirklich hören wollen. Und diese Brennerbücher sind auch sehr einfach vorzulesen, denn wo es was zu lachen gibt, ist es natürlich für den Vorleser angenehmer und die Einschlafgefahr ist nicht ganz so groß.
Aber das ist eigentlich schon merkwürdig. Es gibt ja diesen Satz, ein Buch, das mehr als 500 Mal verkauft wird, kann kein gutes Buch sein. Eine Lesung, die voll ist, das ist schon mal suspekt. Ist das eigentlich schon eine merkwürdige Haltung, die in der deutschen Literaturszene da drin steckt?
Ja, ich glaube auch, dass ich nie Autor werden hätte können, wenn ich nicht 2 Jahre in England gelebt hätte nach dem Studium, wo ich mitgekriegt habe, dass selbst meine Kollegen auf der Uni, wenn man sie fragt, wie findest du das Buch, das du gerade liest oder so, das Erste war immer, dass sie sagen, ob es lustig ist oder nicht. It's a good laugh, das höre ich noch richtig. Und das ist so eine andere Haltung zur Literatur. Bei uns ist es irgendwie immer noch ein bisschen disqualifizierend, wenn es mit Humor verbunden ist. Was für mich natürlich gut ist, weil dadurch ist es leichter aufzufallen.
Haben Sie Vorbilder?
Ich könnte eines erwähnen, der österreichische Lyriker Ernst Jandl war einer, der auch extrem gute Lesungen gemacht hat und der es sogar als Lyriker geschafft hat, Hallen zu füllen. Also es geht schon. Ich glaube, man muss es wollen, dass man sein Publikum wirklich packt. Manchmal finde ich es richtig arrogant, wie so Lesungen vor sich gehen. Also ich war mal unlängst bei so einem Literaturfestival, wo es eine 3-stündige Lesung ohne Pause gab, ja, also wo man das Gefühl hat, das Leiden gehört ein bisschen eigentlich zum Konzept.
Und bei Jandl ist es ja auch formal spannend und Humor.
Ja, genau.
Wolf Haas. Hören wir zum Schluss nochmals in den Text hinein. Brenner sitzt mit seiner Frau Nadeshda vor dem Fernseher und nun sehen sie etwas, was die ganze Geschichte nochmals in eine andere Richtung lenkt.
Aber interessant, wie sie gemeldet haben, dass in der Mongolei eine Wandergruppe in die Hände von Entführern gefallen ist, hat der Brenner das zuerst gar nicht persönlich genommen. Als hätte er überhaupt nichts mit der Mongolei zu tun und mit Wandergruppen schon gar nicht. Mein Gott, es gibt so viele Schreckensmeldungen, da kann man sich nicht bei jeder einzelnen Entführung vor Mitleid zerfransen. 5 Österreicher, 2 Deutsche, eine Wanderperson aus Holland, eine aus Slowenien und eine aus der Schweiz, hat der Sprecher gesagt. Mein lieber Schwan, da ist der Brenner immer noch nicht richtig mitgekommen. Dieser Mensch hat es geschafft, seine Schrecksekunde auf eine halbe Ewigkeit auszudehnen, schamanische Schrecksekunde, nichts dagegen. Er hat sich nur geärgert, dass der Nachrichtensprecher die Wanderer nicht als Wanderer bezeichnet, sondern als Touristen. Und siehst du, daran kannst du erkennen, dass sein Unbewusstes ihm schon wieder einmal weit voraus war, weil sonst hätte er sich doch nie im Leben über so etwas geärgert. Und dann hat der Nachrichtensprecher sich auch noch verredet, weil Touristen und Terroristen, das verwechselt man leicht. Jetzt stolpert der Nachrichtensprecher über seine Zunge und sagt Touristen, wo er Terroristen sagen sollte. Und wenn du einmal im Stolpern drinnen bist, dann hast du natürlich keine Chance mehr und du sagst auch noch Terrorist, wo du Tourist sagen müsstest. Der Brenner ist fast ausgeflippt und hat den Sprecher beschimpft und in dem Moment haben sie das Foto eingeblendet und während der Sprecher noch gegen das Lachen ankämpft und der Brenner noch den Sprecher alles Mögliche heißt, mitten in dieses Duell Brenner gegen Sprecher hinein, sagt die Nadeshda, das ist die Hertha. Jetzt ist der Brenner doch noch aus seiner Schrecksekunde herausgeplumpst. Bleischwer hat es ihm sein Gehirn vorbuchstabiert, das ist ja die Hertha.
Ein Ausschnitt aus dem Roman Brennerowa von und mit Wolf Haas. Der neueste Brenner-Krimi ist bei Hoffmann und Kamp erschienen, ebenso das Hörbuch, aus dem die Ausschnitte stammen, die wir gehört haben. Das war Reflexe. Sie hörten eine Sendung von Michael Luisier.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.